wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Herzlich willkommen hier heute zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Nicht mit Professor Binnewies, aber auch mit einem Professor, nämlich mit meinem lieben Kollegen Sebastian Peters. Hallo Sebastian.
Hallo Markus.
Ja, wir haben uns heute mal vorgenommen, darüber zu sprechen, was KI zum einen in unserer Gesellschaft bzw. steuerlichen Praxis für eine Bedeutung haben kann. Und wir wollen auch nicht nur auf die schönen Seiten gucken, sondern überlegen, was passiert eigentlich, wenn KI Fehler macht. Und vielleicht mal vorab die Frage an dich, wo hattest du, Sebastian, eigentlich so dein erstes Aha-Erlebnis, wo das Mensch, also KI ist nicht mehr nur so eine Marketingblase, sondern da kommt substanziell was Neues auf uns zu.
Nicht nur substanziell was Neues, sondern auch substanziell schwerwiegende Fehler. Ich habe KI tatsächlich selber ausprobiert, obwohl ich schon jenseits der 40 bin und habe versucht, mir von der KI Rechtsfragen beantworten zu lassen, wo ich die Antwort schon kannte. Und die KI hat die Rechtsfrage dreimal falsch beantwortet. Wenn man sich darauf verlassen hätte und das so in die Steuererklärung reingeschrieben hätte, wäre es eine falsche Angabe und damit gegebenenfalls eine Steuerhinterziehung gewesen. Und das hat mich dann dazu veranlasst, mit dir zusammen die Probleme mal etwas tiefgreifender zu erörtern in unserem Beitrag.
Ja, genau. Also seit letztem Jahr, jedenfalls in unserer Wahrnehmung als schlichter User, hat es ja geradezu eine richtige, in Anführungszeichen, Revolution gegeben. Von ChatGPT über Claude, über Perplexity, über die steuerspezifischen KI-Anwendungen von ja, Taxi.io.
Die verlagsinternen Lösungen, die teilweise angeboten Answers werden, was es alle gibt.
Und das ist einerseits sehr spannend und das Leistungsversprechen, das jedenfalls wir wahrnehmen, wenn wir uns damit nicht kritisch auseinandersetzen, ist ja, dass wir es mit einer echten Intelligenz zu tun haben, also quasi so eine Art Associate-Ersatz, der dann eben auch eigentlich gute oder belastbare Ergebnisse liefert. Nun, wenn man sich da ein bisschen tiefer mit generativer Intelligenz auseinandersetzt, weiß man natürlich, dass das eben nur eine Ergebnisfindung nach Ähnlichkeitsvergleich ist, dass solche KI-Modelle auch zum Halluzinieren neigen können und dass sich das, finde ich auch ganz interessant, vielleicht in Zukunft verstärken kann, je mehr das Internet oder die frei zugänglichen Datenquellen, auf die ihr zunächst KI aufsetzt, auch wiederum Ergebnisse beinhaltet, die schon einmal durch eine KI gelaufen sind, kann es da eben auch durchaus zu Effekten kommen, dass sich Fehlerwahrscheinlichkeiten exponentiell nach oben beamen. Und da kommt es natürlich zu der Situation, dass gerade wenn im Business Use so etwas eingesetzt wird, für vielleicht viele hundert Anwender oder Tausende, dass dann sozusagen ein Fehler oder sozusagen eine Fehleranfälligkeit gleich zu einer unüberschaubaren Vielzahl von unrichtigen Arbeitsergebnissen führt. Und wenn darauf zum Beispiel eine Buchhaltung aufsetzt, ein Jahresabschluss, eine Steuererklärung, daraus dann eben im automatisierten Anwendungsbereich eine pekuniär sehr hohe Gefahrenquelle resultieren kann.
Ja, oder dass Fehler, die schon vorhanden sind, fortgeführt werden. Wir kennen es ja teilweise aus Fußnoten, die über Jahre hinweg in Kommentaren falsch zitiert worden sind, weil einer von einem anderen immer abgeschrieben hat. Und das wird dann durch die KI noch verstärkt, weil sie halt auf diesen Fehler aufsetzt, diesen Fehler fortführt, wie du so schön sagst, ohne dass der User das aber oder der Anwender der KI es weiß und in seinen Steuererklärungen, in seinen Datenverarbeitungsprozessen entsprechend nachvollziehen kann und eben auch entsprechend nicht weiß, wie er damit umzugehen hat, wenn es dann zur Aufdeckung von Fehlern kommt und wer dafür verantwortlich ist.
Ja, was ich ja ganz spannend finde, wenn man so anfangen, so ein bisschen wie man sagt ja beim Skat, so über die Dörfer gehen, und überlegen, wo tangiert uns jetzt in den verschiedenen Aufgabenstellungen, Rechtsbereichen eben KI und Fehleranfälligkeit, vielleicht mal erstmal mit so harten steuerlichen Themen anfangen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn in Zukunft sozusagen wie ein Associate KI eingesetzt wird, dass ich sozusagen substanzielle Arbeitsergebnisse als Freiberufler eben von einem solchen KI-Modell erbringen lasse, dann kann da durchaus auch ein Gewerblichkeitsrisiko hinterstecken.
Ja, natürlich erstmal das steuerliche Gewerblichkeitsrisiko. Du hast natürlich auch ein riesengroßes Haftungsrisiko, wenn du entsprechende Daten übermittelst nach 72a Abgabenordnung, was dann auf uns zukommen wird. Die Frage ist, wie wirkt es sich aus, wenn der Steuerberater originäre Aufgaben, die er selbst zu erfüllen hätte, aus der Hand gibt, durch KI entstehen lässt? Steuerlichen Folgen hatten wir im Vorhinein erörtert, was dadurch entstehen kann.
Ja. Genau, und wo du gerade den 72a AU angesprochen hast, das ist eine Haftungsvorschrift, die ist auch noch gar nicht so alt, in die Abgabenordnung eingefügt und die sieht eben eine Haftung zum einen für die Hersteller, eben aber auch für die Anbieter von nicht offiziellen Softwaren vor, soweit sie aber für die Verarbeitung von Daten im Besteuerungsverfahren oder für besteuerungsrelevante Daten eingesetzt werden. Wie der Gesetzgeber das ganz gerne macht, sieht er davor, dass wenn es dadurch wegen unrichtiger Datenverarbeitung oder Deklaration zu Steuerausfällen kommt, der Softwareanbieter oder eben der Hersteller in Haftung genommen werden kann, auch dann eben durch Haftungsbescheid, mit einer Beweislastumkehr wegen der subjektiven Vorwerfbarkeit. Ne? Dieses schöne es sei denn, so steht es drin, es sei denn eben die betroffenen Unternehmen weisen nach, dass sie keinen Vorwurf des vorsätzlichen Handels oder der groben Fahrlässigkeit trifft.
Ja, ich glaube, in steuerlicher Hinsicht wird die Exkulpationspflicht noch weitergehen. Da wird die Pflicht dahin gehen, die KI überprüft zu haben, zumindest stichpunktartig auf Vollständigkeit, auf Richtigkeit, nicht nur auf bloße Plausibilität. Und wie immer, je größer der Fehler, desto weniger wird die Finanzverwaltung geneigt sein, anzunehmen, dass es sich um Versehen oder eine Lässlichkeit gehandelt haben könnte. Und ich meine, ungeachtet ist auch noch das Konkurrenzverhältnis vom 72a zum Steuerstrafrecht, inwiefern der strafbarkeitsbegründend herangezogen werden kann. Aber manchmal agieren Finanzbehörden ja auch, wie ich liebevoll sage, wie der FC früher Fußball gespielt hat. Wenn wir nicht gewinnen können, dann treten wir wenigstens den Rasen kaputt. Und dann werden halt solche Fehler zum Anlass genommen, vielleicht mal ein Vorprüfungsverfahren einzuleiten, über einen strafrechtlichen Anfangsverdacht nachzudenken. Aber das Haftungsverfahren ist auf alle Fälle da.
Genau. Ich hatte es gerade angekündigt, wir wollten heute mal so ein bisschen über die Dörfer gehen. Vielleicht fange ich jetzt nochmal an, sozusagen über Zivilrecht zu philosophieren. Der Urfall, der einfachste Fall sozusagen. Wir haben einen Berater, also hier Markus Wolver zum Beispiel, der setzt eben, um ein steuerliches Gutachten zu machen, auch eben zum Teil, mache ich zwar nicht, aber ist ja ein Beispiel, KI ein, ja, um Arbeitsergebnisse zu ermitteln, wenn er die dann sozusagen mehr oder weniger ungeprüft oder falsch geprüft zum Gegenstand einer Gestaltungsberatung macht und dadurch entsteht ein Steuerschaden. Ich glaube, das ist so ein bisschen Binsenweisheit, dann ist klar, ich hafte dafür. Ne? Zivilrechtlich, wenn es schief geht, kann ich dann dafür in Anspruch genommen werden. Ein bisschen mehr tricky wird es schon, wenn man mal überlegt, wir sind vielleicht mal anderthalb oder zwei Jahre weiter. Ich glaube, dass dieser Innovationsschub jetzt sehr, sehr schnell kommt, dass wir KI-basierte Softwarelösungen haben, die zum Beispiel weitgehend automatisiert Lohn- oder Finanzbuchhaltung erstellen können. Und wir nehmen jetzt wieder die Perspektive des Beraters ein, der jetzt eben ein solches Softwareangebot lizenziert hat und überlegt, wie gehe ich damit auf den Mandanten zu? Er könnte zum einen sagen, ich setze das intern ein und verkaufe mein Arbeitsergebnis, also zum Beispiel die monatliche Lohn- und Finanzbuchhaltung, an den Mandanten wie eine Pauschale. Da ergibt sich zunächst mal nichts ganz Besonderes, es muss ihm richtig sein. Ne? Und wenn es falsch ist und zu einer zu hohen Steuer führt, hafte ich dafür. Spannender wird es, und da muss man mal abwarten, wo sich die Dinge hinentwickeln. Wenn ich als Berater sage, ich biete meinem Mandanten nur noch an, hier nutze das Tool, ich nehme dafür noch eine Überlassungslizenz, aber das ist dann deine Buchführung, deine Buchhaltung, die du da fabrizierst und ich schulde nicht die Erbringung der Buchhaltung, sondern nur noch die Überlassung in Sublizenz von dieser Software. Wobei, wir hatten eben schon drüber gesprochen, berufsrechtlich wäre es wahrscheinlich gar nicht möglich.
Ach, ich glaube nicht, dass der Steuerberater solche Vorbehaltsaufgaben aus der Hand geben kann. Und ich glaube auch, die Steuerberaterkammern, ohne sie jetzt so tief näher zu kennen, hätten da doch was dagegen, wenn Steuerberater sich so weit aus dem Fenster lehnen. Natürlich bleibt es dem Steuerberater unbenommen, eine eigene Softwarefirma zu gründen. Die Frage, wie das dann berufsrechtlich einzuordnen ist, müsste man noch klären. Aber es ist natürlich auch ein Risiko, der Steuerberater könnte durch die Überlassung der Software in die Gewerblichkeit rutschen, könnte eigene steuerliche Probleme kreieren und natürlich, er kann die Verantwortung nicht auf diese Weise aus der Hand geben und sich exkulpieren. Im Endeffekt, wenn er so eine Software einsetzt und anbietet, wird er dafür verantwortlich sein, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Software zu überprüfen und meiner Meinung nach wird man ihm auch anlasten, dass er die Arbeitsergebnisse zumindest stichpunktartig künftig kontrollieren muss.
Ja, was wir aber mitnehmen können, also das ist alles richtig, dass wir wahrscheinlich auch unsere Mandatsvereinbarungen überprüfen müssen, ob die KI-fit sind. Ja, also dass ich zum Beispiel, wenn einfach faktisch relativ ungesteuert jetzt die Lohnbuchhaltung, ohne dass ich da konkrete Vereinbarungen getroffen habe, dem Mandanten in Anführungszeichen zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird, dass wir klarstellen, nee, das ist noch meine steuerberatende Leistung und dafür rechne ich die Pauschale ab, damit ich mich dann auch im berufsrechtlich sicheren Bereich bewege.
Na, aber auch die andere Frage umgekehrt, wenn der Mandant aus Kostengründen den Einsatz von KI wünscht, wie sich dann der Steuerberater schützen kann, weiß nicht, Mandant wünscht die Auswertung riesengroßer Datenmängel, KI unterstützt, damit nicht 25 Associates beschäftigt werden müssen. Wir gehen darauf ein, da müssen wir uns ja auch als Berater schützen, falls es dann zu Fehler kommen sollte und zum Beispiel die KI, wie es mir letztens passiert ist, in der großen elektronischen Datenaufbereitung die KI einfach mal handschriftliche Anmerkungen an einem Gutachten schlicht übersehen hat. Die Anmerkungen waren aber tatsächlich relevant für die Begründung des Vorsatzes.
Also ich kann mir solche Klauseln schon relativ genau vorstellen. Da steht dann drin, der Mandant wünscht ausdrücklich und gibt den Auftrag, dass soweit sinnvoll für die Aufbereitung großer Datenmengen KI eingesetzt werden soll. Den Parteien ist dabei bewusst, dass es dabei auch unrichtige, falsche oder lückenhafte Ergebnisse geben kann und insofern wird die Haftung des Beraters dafür ausgeschlossen.
Oder Dinge schlicht übersehen werden, wenn also weiß nicht Beweismittel, Asservate, digitale Asservate, Artefakte oder sonstige Urkunden für irrelevant gehalten werden, weil es im Erfahrungsschatz der KI vielleicht nicht vorkommt und deswegen aus dem Cluster herausfallen und nicht gehighlightet runtergestuft werden und uns als Anwälten dann zur Kenntnis gebracht werden.
Wobei auch da ja sehr spannend ist, der 67a Steuerberatungsgesetz sieht ja die Haftungsbegrenzung erst ab einem gewissen Oberdeckel vor. So wie ich es gerade formuliert habe, würde man versuchen, aus dem Haftungssubstrat das Ergebnis der KI herauszunehmen. Da gibt es bisher noch gar nicht zu, ob das überhaupt möglich ist oder ob da nicht diese Mindesthaftung von dem Vierfachen der Mindestversicherungssumme dann einer solchen Vereinbarung den Garaus machen würde.
Ja, auch da frage ich mich, wie der Bundesgerichtshof in einem Honorarstreit entscheiden würde, wenn der Anwalt nicht aus eigener Wahrnehmung alle Beweismittel in Augenschein genommen hat und seine eigene Tätigkeit oder der Steuerberater oder Forensiker die Tätigkeit auf KI ausgelagert haben, ob das eigentlich berufsrechtlich zulässig ist.
Was ich ja da noch ganz spannend finde, da haben wir uns auch im Vorfeld hier auf den Podcast heute schon drüber unterhalten, ob die Gerichte in Zukunft eine Sorgfaltspflicht zum Einsatz der KI vorsehen könnten. Also es ist so ein bisschen schwer greifbar, ich mache das mal anhand eines Beispiels. Ja, die Frage oder der allgemeine Maßstab, wann ich sorgfältig arbeite und wann ich in die Vorwerfbarkeit der fahrlässigen Pflichtverletzung reinrutsche, da gibt es ja keine Legaldefinition, weder im Zivilrecht noch sozusagen im Steuer- oder Strafrecht, sondern das wird ja ausgefüllt durch Rechtsprechung. Und ja, vielleicht im Strafrecht kommst du gleich noch drauf, aber jedenfalls im Zivilrecht. Und es könnte ja durchaus sein, dass die Gerichte in Zukunft sagen, okay, der Maßstab ist ja, was für einen Sorgfaltsmaßstab muss ein ordentlich arbeitender Steuerberater bei der Erbringung seiner Arbeitsleistung zugrunde legen. Der Maßstab könnte zum Beispiel, wenn wir in Zukunft eine komplexe Gestaltungsberatung machen, mit vielen Personen, unterschiedlichen Rechtsgebieten, verschiedenen Steuerarten und so weiter, dass man zum Schluss, wenn der Entwurf des Gutachtens und das Konzept schon steht, verpflichtet wird von einer Rechtsprechung, das nochmal auf Richtigkeit und Plausibilität von einer KI überprüfen zu lassen.
Die im Zweifel genauso
falsch ist wie die Vorträge. Ja, klar, aber gut, KI entwickelt sich ja auch weiter. Vielleicht ja nur ein Beispiel, ne? Ich weiß noch, als ich jugendlicher Kind war, was hat man sich kaputt gelacht über die Schachcomputer? Ja, die könnten niemals diese unermessliche Intelligenz von Menschen und Profischachspielern schlagen. Ja, das war dann irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwann in den 80er Jahren war die Messe gelesen Und KI wird in den nächsten Jahren natürlich auch noch viel besser werden.
Bin ich mir sicher. Aber was, wenn die KIs aufeinander aufsetzen? Ich weiß ja nicht, wie die Software und die Lizenzverträge und die Datengrundlagen für diese KI sind. Und die eine KI überprüft die andere KI auf Grundlage der gleichen Fehler. Und dann wird wahrscheinlich ein grunderwerbsteuerrelevanter Sachverhalt übersehen, weil irgendwie im Betriebsvermögen noch irgendwelche Grundstücke schlummerten, die die KI als Problem nicht erkannt hat. So, ja. Die nächste KI erkennt es auch nicht. Und dann lässt man aus Sicherheitsgründen noch eine dritte KI drüber laufen, die gegebenenfalls auch noch auf die ganzen Dokumente zugreift und auch aus irgendwelchen Gründen die Dokumente für nicht relevant einstuft. Also der Faktor Mensch, zumindest eine händische Plausibilitätsprüfung, da wird man sich nicht drüber exkulpieren können und drumherum reden können.
Das ist absolut richtig. Worüber wir reden wollten, wir haben es ja jetzt schon mehrfach gestreift, ist auch über die neuen Fragen von KI in Zusammenhang mit Steuerstrafrecht.
Da werden sich eine Menge spannende Fragen stellen. Also ich gehe mal nicht davon aus, jedenfalls bei dem Auditorium, das wir haben und wer KI einsetzt, wissentlich und willentlich Steuern verkürzen will. Nur stellen sich die Klassikerfragen, wie ist es, ich suche nach einer Rechtsauffassung, die für mich günstig ist, ob bestimmte Einkünfte steuerpflichtig sind oder nicht. Und ich frage die KI so lange, bis ich die Antwort bekomme. Darf ich die Antwort unreflektiert übernehmen? Ist es eine vertretbare Rechtsansicht oder muss ich bei Abgabe der Steuererklärung darauf hinweisen, ich habe KI verwendet oder nicht? So. Eine spannende Frage. Ich glaube, der Hauptanwendungsbereich wird aber sein, wenn man feststellt, man hat im ersten oder zweiten Jahr künstliche Intelligenz zur Vorbereitung bei der Steuererklärung herangezogen und stellt dann nach Abgabe der Steuererklärung fest, oh, da hat die KI aber einen Fehler gemacht, hat bestimmte Umsätze zu einem reduzierten Umsatzsteuersatz erfasst, was aber in dem konkreten Kontext falsch gewesen ist, sagen wir mal ein kleines Brettchen an der Frittenbude, was zum Verzehr vor Ort führt, was die KI nicht erkannt hat und wie mit den Fehlern dann umgehen oder wenn der Fehler erst beim KI-Anbieter aufploppt, ist er dann verpflichtet, den Steuerlichen darauf hinzuwirken und gegebenenfalls ist ein Korrekturverbund zu erstellen von Softwareanbieter, Softwareverwender, Steuerberater und Steuerpflichtigen.
Ja, lass uns mal konkret werden. Ich mache mal Beispiele und du...
Konkret ist immer gut.
Also, wir haben hier ein KI-Softwareunternehmen, das hat sich spezialisiert auf die Zollanmeldung. Also Zollanmeldung ist ja eine Geheimwissenschaft für sich, 1000 verschiedene Zolltarife.
Übrigens, wenn ich da kurz einhaken darf, das wird einer der Hauptanwendungsfälle sein, die richtige Zolltarifnummer rauszufinden, unabhängig jetzt von verbindlichen Zolltarifauskünften. Aber da kommt die KI zu dem Ergebnis, die Zolltarifnummer ist richtig, kennt aber nicht die rückverweisende Sonderausnahme oder dass es sich um zusammengesetzte Produkte handelt.
Genau, also... Wir haben dieses Beispiel, Zolltarife, und da haben wir eben einen Softwareanbieter, der, weiß nicht, einige, meinetwegen 2000 Kunden hat, die das zwischenzeitlich schon nutzen. Und eines Mittags kommt im Kreidebleich der Hauptchefentwickler zum Geschäftsführer und sagt, Houston, wir haben ein Problem. Wir haben bestimmt einigen hundert Fällen eine falsche Deklaration und deshalb sind, ich bin das nun mal überschlägig durchgegangen, bei den Anmeldungen, den monatlichen Zollanmeldungen der Unternehmen, in den letzten Monaten sicherlich 1 Million Euro insgesamt Zollabgaben zu wenig erklärt worden. Steuerstrafrechtliche Frage, haben wir schon jetzt ein Problem?
Naja, du bist ja grundsätzlich verpflichtet, unverzüglich zu korrigieren nach 153, der nach meiner Dafürhalten auch im Zollrecht entsprechende Anwendung findet, weil das Zollrecht keine eigenen Korrekturvorschriften in dem Sinne kennt. Was heißt unverzüglich, ohne schuldhaftes Zögern? Wir kennen es aus dem BGB. In der Praxis sieht es so aus, man zeigt den Korrekturbedarf an, aber dann geht es an die Aufarbeitung. Das Angenehme beim Zoll ist ja, ich kann gegebenenfalls pauschal korrigieren. Wenn wir jetzt aber im allgemeinen Steuerrecht sind, muss ich jedes Jahr einzeln aufarbeiten und den Sachverhalt vollständig darstellen. Nur die Frage ist, wie kriege ich raus, wer für den Fehler in der KI verantwortlich ist und wie kriege ich den Fehler so nachgezeichnet und nach außen dargestellt, dass es der Zoll oder die Finanzbehörden verstehen, wie es zu dem Fehler gekommen ist, weil die Korrekturerklärung muss meiner Meinung nach ja so ausgestaltet sein, dass nicht mal ansatzweise im Raum steht, dass hier vorsätzlich gehandelt worden sein könnte von Beginn an. Dass man also, weiß ich nicht, auf falschen Daten aufgesetzt hat und es zu diesem Fehler kommen musste. Dann ist nämlich die Korrekturerklärung, die man ja selbstanzeige festgestalten sollte, gegebenenfalls ein Rohrkrepierer.
Genau, ne? Also in dem Beispiel ist es doch dann wahrscheinlich so, die Kunden wissen ja erstmal gar nichts. Die können ja derzeit gar nicht steuerstraflich gehandelt haben. Und, habe ich auch von dir gelernt, ne, eine 153 AO Richtungserklärung, die Pflicht dazu kann eigentlich nur den Steuerpflichtigen treffen.
Ja, aber die Frage ist ja, wenn der Softwareanbieter, der KI-Anbieter erkennt, dass da ein Fehler unterlaufen ist, kann er dann in die Garantenpflicht des 153 hineinwachsen,
Abgabenordnung,
und zum Täter einer Steuerhinterziehung durch Unterlassen werden. kann er zum mittelbaren Täter einer Steuerhinterziehung nicht unterlassen werden? Auch eine strafrechtsdogmatische Frage, die bislang so in der hier zu erörternden Konstellation ja noch gar nicht geklärt ist.
Dann machen wir jetzt mal die Bad Guy-Variante. Also der Entwickler ist gekommen, hat auf das Problem hingewiesen. Bis dahin waren ja alle noch gutgläubig. Und jetzt überlegt das Unternehmen und sagt, wenn wir jetzt sozusagen alle Kunden anschreiben, ist das ein riesen Image-Schaden. Also ist ganz aus dem Leben gegriffen. Wir unterrichten natürlich keinen, hoffen darauf, in Anführungszeichen, dass es gut geht. Und vielleicht ist es ja dann auch so, ich spinne mal weiter, man braucht ein paar Wochen, um das alles zu beheben. Und zwischendurch, der nächste 10. des Folgemonats kommt, es müssen alle Erklärungen raus, nimmt das Unternehmen also hin, dass die Unternehmen, die ja nach wie vor noch nicht informiert sind, sind noch gutgläubig, wieder Zollanmeldungen abgeben, die zu geringer Zollanmeldung führen, jedenfalls mit ganz überwiegender Wahrscheinlichkeit. Er wird zumindest mal mindestens mit Eventualvorsatz hingenommen, aber eben nicht von dem zollabgabenpflichtigen Unternehmen, das ist wie gesagt noch gutgläubig, sondern von dem Softwareunternehmen. Und da wird es, glaube ich, strafrechtlich dogmatisch sehr spannend, ob es dann so eine Art mittelbare Täterschaft geben kann.
Ja, eine mittelbare Täterschaft bei den Begehungsdelikten wird es geben können. Das ist ein Jedermannsdelikt, die Nummer eins. Da bin ich mir relativ sicher. Nur die Frage ist, bei den Unterlassungsdelikten, das sind ja grundsätzlich Sonderdelikte, da handelt nur pflichtwidrig wer, ob da eine mittelbare Täterschaft gegeben sein wird und wieder zurückkommt auf die Korrekturverpflichtungen. Wer muss das Geld haben? Wer kann es zahlen? Wer ist in diesen Korrekturverbund dann gegebenenfalls mit einzubeziehen? Also was wir bei Korrekturerklärung jetzt haben, das große Problem, ja alle Beteiligten zu identifizieren, die korrekturverpflichtet sind oder in die Erklärung mit aufzunehmen sind, wird bei den KI-Fällen ja künftig noch schlimmer.
Spannend, ob da was kommt, ob das so diskutiert werden wird. Aber um noch auf eine Vorschrift zurückzukommen, die wir eben schon hatten, der 72a AO, der wird sicherlich in Zukunft eine erhebliche Rolle spielen. Denn man kann das bewerten, aber Fakt ist, oder unterschiedliche Sichtweisen darauf haben, Fakt ist, dass Tech-Unternehmen in den Markt mit massiver Innovation und massivem Geld hineindrängen. Und deren erklärtes Ziel ist es, sozusagen vollautomatisiert Buchhaltung und oder die Wahrnehmung von Deklarationspflichten beziehungsweise gegebenenfalls auch die Erstellung von Jahresabschlüssen anzubieten. Und wenn es dort zu Fehlern kommt, ja, dann sind wir ja im Tatbestand des 72a AO sofort drin. Nur noch mit der Rückausnahme der Exkulpationsmöglichkeit, dass dann das Unternehmen oder der Anbieter nachweist, dass ihnen nicht der Vorwurf grober Fahrlässigkeit oder der Vorwurf des vorsätzlichen Handels trifft.
Ja, vielleicht eine spannende Frage, die mir jetzt eingefallen ist und die ich mir schon länger überlegt habe, ist, wir machen ja auch Steuerstreit, setzen uns mit den Finanzbehörden auseinander. Und zumindest die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung setzt ja jetzt schon aktiv auf den Einsatz von KI. Und eins unserer liebsten Streitinstrumente, wie ich gelernt habe, ist ja die Offenlegung der Besteuerungsgrundlagen. Spannend wird natürlich künftig auch zu sehen, wie die Gegenseite KI anwendet und ob die Gegenseite fehlerfrei arbeitet, wie wir also künftig Anträge auf Offenlegung der Besteuerungsgrundlagen an die Finanzverwaltung oder die OFD formulieren und uns die gegebenenfalls offenlegen müssen, mit welchem KI-Programm sie arbeiten und auf welcher Datenbasis. Was würden wir dazu sagen?
Ja, ist super spannend. Ne? Ich ergänze das noch. Datenschutzrechtlich hat man ja jedenfalls als natürliche Person eine Auskunft, erstens, welche personenbezogenen Daten gespeichert sind und ob und wie die verarbeitet werden und ob zum Beispiel auch ein dritter Datenverarbeitender, also ein Unternehmen, eingebunden ist. Also da wird man sicherlich über die Offenlegung der Besteuerungsgrundlagen, aber auch über die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eben, sagen wir mal, versuchen können, da mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Wobei KI ist ja häufig auch eine Blackbox für alle, die es anwenden. Also ich bin mal auch gespannt, welche Antworten dann da überhaupt dazu gegeben werden können.
Ja, aber nehmen wir mal an, da werden Gastronomiebetriebe miteinander verglichen und da wird ein Rohgewinnausschlagssatz von 350% anhand der im Stadtbezirk so und so viel belegenden Betriebe ermittelt. Mhm. So, anhand KI habe ich dann ein Recht, entgegen dem Steuergeheimnis zu erfahren, welche Betriebe denn da herangezogen wurden, auf welche Grundlagen, auf welche Betriebsprüfungsergebnisse, auf welche Mehrergebnisse zurückgegriffen wurde. Um zu überprüfen, ob das denn wieder richtig ist. Also grundsätzlich muss ich ja der Erkenntnisquelle auf den Grund gehen.
Ja, es ist interessant, ne? Und das spielt ja vor allen Dingen dann auch in Schätzungsfällen eine doppelte Relevanz, klar. Nämlich zum einen die Frage, ist im Grunde nach die Wahrscheinlichkeit, dass die Buchhaltung, die vielleicht formal schon einen Fehler aufweist, mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit der Unrichtigkeit materieller Art verbunden. Also dem Grunde nach, ob ich die Schätzungsbefugnis habe, da haben diese Richtwertsammlungen ja eine Rolle. Und wenn ich dann auf der zweiten Ebene bin, ich kann dem Grunde nach schätzen, dann die Höhe. Und da müssen ja umso mehr der Ermittlung dieser Richtsätze zugrunde liegenden Datenmaterialien irgendwie plausibel oder nachvollziehbar sein.
Definitiv. Oder in der praktischen Rechtsanwendung, da weiß ich, die Rechtsbehelfsstellen setzen KI ein zur Beantwortung von Rechtsfragen. Habe ich da einen Anspruch darauf, überhaupt mitgeteilt zu bekommen, auch von den Finanzgerichten, ob KI bei der Beantwortung der Rechtsfrage eingesetzt wurde, genauso wie ich weiß, dass Strafgerichte...
Wahrscheinlich eher nicht, glaube ich.
Ja, die müssen nicht offenlegen, wie sie zur Rechtsfindung gekommen sind. Aber bei den Strafgerichten weiß ich ja nur auch, die setzen KI ein, weil die immer mit steuerrechtlichen Fragen jetzt nicht so bewandert sind wie du zum Beispiel. Inwiefern habe ich da die Möglichkeit zu überprüfen, wie die gearbeitet haben, weil zitierfähig ist KI noch nicht.
Ja, also da wäre ich, also ich wäre persönlich skeptisch, ob es da einen Auskunftsanspruch gibt, ne? Aber es bleibt auf jeden Fall super spannend, da die Entwicklung
definitiv
abzuwarten. Ja, steuerliche Haftung, was mich so ein bisschen umtreibt, das ist aber nur meine ganz persönliche Meinung, ist, dass viele Tech-Unternehmen, die jetzt in den Markt drängen, ja ein Stück weit Arbeiten anbieten, natürlich softwarebasiert, die bisher von Steuerberatern erbracht wird, aber überhaupt nicht der Regulatorik des Berufsrechts unterliegen, keine Kammerzugehörigkeitspflicht haben, aber vor allen Dingen, da denke ich jetzt wieder aus Sicht des Kunden oder des Mandanten, gar keine Absicherung über eine Haftpflichtversicherung haben.
Ja, das definitiv nicht. Den 72a überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was gegebenenfalls in steuerlicher Hinsicht in Haftung genommen werden kann. Und je nachdem, wie man sich aufstellt, sich auch zugleich strafrechtliche Probleme, Stichwort Tax Compliance, mit vom Hals halten sollte, wenn man sich nicht entsprechend aufstellt. Und das erleben wir ja relativ häufig in der Praxis, dass man so im Flow ist bei der Businessgründung und strafrechtliche Risiken völlig ausblendet.
Und dass das nicht nur Theorie ist, zeigt ja der Fall, der letztes Jahr durch die Gazetten gegangen ist, Expresssteuer. Das war eine App, die war, glaube ich, noch nicht KI-basiert. Da sollte man also als Arbeitnehmer innerhalb von 10 Minuten seine Steuererklärung machen können. Ein bisschen tricky, weil das ja eigentlich Vorbehaltsaufgabe ist, war dahinter eine echte Steuerberatungs GmbH geschaltet, die dann zum Schluss nochmal wohl das Okay gegeben hat. Und weil bei den Arbeitnehmerfällen ja typischerweise eine Erstattung rauskommt, hatte man es dann so vorgesehen, dass das Geld erstmal auf das Konto des Anbieters fließt vom Finanzamt, dann die Fees abgezogen werden, der Rest wird ausgekehrt. Und ja, Usability heißt, dass innerhalb von 10 Minuten das eigentlich abgearbeitet sein muss, sonst nutzt das keiner. Aber Einkommensteuerrecht ist selbst für Arbeitnehmer eben nicht ganz so einfach. Und dann hatte man sich offensichtlich, ich kenne den Fall auch nur aus den Gazetten, dazu hinreißen lassen, bestimmte Pauschalen einzuziehen, die es überhaupt nicht gibt. Also bei den haushaltsnahen Dienstleistungen, das ist ja ein bisschen tricky, es darf nur unbar gezahlt werden, es sind nur bestimmte Leistungen, da hat man sich den ganzen Kladderadatsch gespart und hat einfach sozusagen gefragt, wie groß ist denn die Wohnfläche und so weiter und hat dann einfach irgendeinen Betrag reingehauen. Ich komme jetzt nur zu meinem Punkt. Das Ganze ist dann schiefgegangen, aber auch ein Steuerstrafverfahren, die Gesellschaft ist jetzt insolvent. Ja, und die Kunden, von denen liegen zum Teil eben die Erstattungsbeträge jetzt noch beim Insolvenzverwalter in der Insolvenzmasse. Das heißt, dieser Gedanke, wir müssen auch den Mandanten oder Kunden ein Schutzniveau zugutekommen lassen, das sie beim bisherigen Steuerberater haben, ist keine bloße Theorie.
Nö, definitiv ist schon Praxis, wie du so schon sagtest. Wenn ich 20 Kosten Reinigungspauschale ansetze und ich hatte diese Reinigungskosten nicht, dann wird es vielleicht durchs Finanzamt nicht beanstandet. Aber die Angabe ist, wenn ich die Reinigungskosten nicht hatte, schlicht falsch. So, und damit mindestens eine versuchte Steuerhinterziehung.
Ja, also es ist ein spannendes Thema und wir müssen mal abwarten, wo es hingeht. Einerseits die technische Entwicklung, das kann wahrscheinlich derzeit niemand ganz genau sagen, außer dass es sehr, sehr rasant geht. Und es werden ja selbst bald sicherlich auch die ersten Schadens- oder Großschadensfälle aufpoppen. Und wir werden das auf jeden Fall aus unserer anwaltjuristischen Sicht weiter beäugen und eben kommentieren oder gegebenenfalls auch im Mandat betreuen.
Ja, würden wir uns freuen, wenn sich mit Fragen, die sich jetzt im Anschluss vielleicht an unseren Podcast gestellt haben, auf uns zukommen würden. Zu uns da gerne mit auseinander diskutieren, da weiter mit Ihnen. Oder wenn Sie spezifische Einzelfragen haben, immer gerne in strafrechtsdogmatischer Hinsicht, wofür ich hier sitze. Ein definitiv hochspannendes Thema, zu dem wir vielleicht irgendwann auch nochmal einen eigenen Aufsatz schreiben werden.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören.